wo ich schon mal da bin, Folge 13, in der wir klären, was ein Stück Tesafilm mit Dermatologie zu tun hat. Ich bin Christine von Juderm, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Also heute sitzt zum einen neben mir die Thyra aus dem Juderm-Team als Co-Moderatorin. Hallo Thyra, schön, dass du da bist.
Hallo ihr Lieben.
Und ich habe vorhin nochmal über das Wort Powerfrauen nachgedacht und dachte erst so, boah, ist das ausgelutscht. Aber eigentlich dachte ich dann wieder, man muss auch manchmal einfach sagen, wie es ist. Und deswegen kündige ich unseren heutigen Gesprächsgast als Powerfrau an. Und zwar ist das die... Und ich sage jetzt einmal den vollen Titel, wir haben uns aber vorher aufs Du geeinigt, Professor Dr. Nathalie Gasos-Stark, die heute hier bei uns im Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Nathalie.
Ja, danke schön. Freut mich sehr, dass ich heute hier sein kann.
Nathalie, ganz kurz nur, du bist zum einen natürlich Dermatologin, was dich allein schon prädestiniert, bei uns Gast im Podcast zu sein. Du hast aber ein spannendes Thema mitgebracht. Du hast eine ganz, ganz interessante Unternehmung gegründet. Da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Aber eigentlich, Thyra, ist Nathalie ja dein Gast. Du hast sie dir als Gesprächspartner gewünscht. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie kommt das?
Nathalie, wir haben uns zum ersten Mal gesehen bei uns im Digiderma Campus, ne? Im BVDD, unser Mentoring-Programm. Und ja, ich fand das, was du machst, was ihr macht, super spannend. Ich habe gesagt, da müssen wir unbedingt mal drüber sprechen und dass du uns das auch mal alles erklärst, dass wir das alle mal verstehen, was ihr da überhaupt macht und was ihr euch gedacht habt. Und da kommen wir nachher auch noch zu. Aber wie bist du eigentlich auf den Campus gekommen?
Genau, das kam eigentlich durch den Startup Campus. Wir haben die Unternehmung gegründet und haben dann die Initiative gesehen, dass irgendwie ja dermatologisch ausgerichtete Unternehmen gesucht werden, die sich zusammenfinden können, sich austauschen können, eben im Zusammenhang mit dem BVDD. Und das fanden wir einfach total toll, weil wir eigentlich noch gar nicht wussten, wer sonst so unternehmerisch aktiv ist unter den Dermatologinnen und Dermatologen, und haben da wahnsinnig gute Kontakte geknüpft, konnten uns auch präsentieren, konnten ja erste Umfragen auch mit dem BVDD machen, konnten damals unser Prototyp und dann ja später letztendlich das Produkt dann auch vorstellen in den Campus-Meetings, und war für uns einfach ein toller Start letztendlich in den Markt, in den wir jetzt tatsächlich erst dann auch reingehen.
Thyra, vielleicht kannst du das nochmal kurz ergänzen. Der Campus, was genau ist das und wer kommt da hin und für wen ist das gedacht?
Ja, Nathalie hat das eben schon ein bisschen gesagt. Der Digiderma Campus ist sozusagen ein Mentoring-Programm. Also wir im BVDD haben uns überlegt, dass wir die Protagonisten zusammenbringen müssen. Also die Startups, die Leute, die tolle Ideen haben, die die Versorgung in der Dermatologie, die Diagnostik und so weiter verbessern können. Und dass wir vom BVDD so ein bisschen unser Wissen über die Versorgungslücken und den Bedarf in der Niederlassung zum Beispiel und in der dermatologischen Breitenversorgung sozusagen kennen, und dass wir uns zusammenfinden und austauschen und sagen, was braucht die Praxis, was braucht der Patient, was braucht die Dermatologie in Zukunft und was habt ihr für Ideen und wie können wir das zusammenbringen? Wie Nathalie sagte, wir wollen gar nicht da dozieren, sondern wir wollen den Austausch pflegen, auch untereinander, unter den Unternehmen. Da gibt es ja auch ganz viele Schritte, die man so gehen muss, um überhaupt zu einer Zulassung zu gelangen zum Beispiel, und dass man sich dort austauscht und sagt, wie hast du es gemacht, dass nicht jeder das Rad neu erfinden muss, und das ist ein schönes Projekt, was wir vor mehr als 5 Jahren ins Leben gerufen haben, was wirklich dem Austausch der digitalen Themen in der Dermatologie dient.
Genau, und da bist du, Nathalie, mit einer bestimmten Sache, boah, wir machen es ganz spannend heute, auch mit sozusagen in diese Runde mit eingetreten. Bevor wir darauf aber kommen, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, du bist Dermatologin. Wie kam es eigentlich dazu? Also irgendwann gab es ja mal den Tag X, an dem du gesagt hast, so, Medizin und insbesondere Dermatologie, das ist genau mein Ding.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich wollte eigentlich immer extra keine Dermatologin werden. Das lag daran in der Familie. Wir haben sehr viele Hauterkrankungen, vor allem atopische Dermatitis. Und dann war natürlich immer der Wunsch, wenn du mal Medizin studierst, dann wär doch Dermatologin. Dann haben wir mal eine gute Ärztin quasi für unsere Hautprobleme in der Familie. Und ich fand das als Kind schon immer belastend, auch mit den ganzen Hauterkrankungen auch groß zu werden. Und fand tatsächlich das Gehirn und die Neurologie viel interessanter. Und ich habe dann auch in der Neuroimmunologie promoviert. Und mich hat vor allem interessiert, ja, einfach die Neurowissenschaften, da vor allem den Zusammenhang ja eben zwischen den immunologischen Fragestellungen, aber auch dem Gehirn als solches, wie es funktioniert und auch natürlich schon den Gedanken, wie kann man das Ganze weiterentwickeln, wie kann man vielleicht die Psychiatrie, die Neurologie, Lernverhalten, auch Aging und die ganzen Themen Alzheimer etc., wie kann man das vielleicht zusammenbringen unter einem großen Konzept. Und die Forschung hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war allerdings ja so eine ganz klassische Forschung am Mausmodell. Also wir haben die axonale Regeneration im zentralen Nervensystem untersucht mit ganz vielen fancy Methoden, also viralen Vektoren und Zwei-Protonen-Imaging. Und aber danach war dann schon die Frage, führt das wirklich dann zur Anwendung? Kann ich damit wirklich Patienten direkt, also erlebe ich das quasi noch, dass Patienten sich unter diesen oder dass diese Forschungsergebnisse wirklich dazu beitragen, dass es Patienten dann besser geht? Und da war für mich eigentlich klar, Immunologie möchte ich machen, aber irgendwie angewandter. Und das bietet sich natürlich mehr an als die Haut als Organ. Ja, man kann das einfach doch viel leichter oder ist einfach viel leichter verfügbar für die Forschung. Man kann es leichter biopsieren als jetzt ein Gehirn. Und sehr viele Reaktionen im Körper, immunologische Reaktionen, kann man eigentlich wahnsinnig gut in der Haut untersuchen. Und da war es die Idee, Dermatologie wäre vielleicht ganz spannend. Und dann doch wieder der Gedanke, ja, wenn du vielleicht transnational forschst, kannst du vielleicht wirklich das noch miterleben, dass es dann auch Familienangehörigen auch vielleicht besser gehen kann, wenn du tatsächlich was entwickelst, was in die Anwendung kommt. Also der Gedanke war schon von Anfang an mit dabei. Und natürlich, dass man einfach Patienten, ich sage jetzt mal, alle Altersgruppen hat, vom Baby eigentlich bis zum Kreis, ist alles mit dabei und auch, dass man sehr gut eigentlich, sage ich jetzt mal, Blickdiagnosen oder sehr viel mit einem geschulten Blick eigentlich diagnostizieren kann, ohne immer die große Apparatemedizin auffahren zu müssen. Das waren schon Argumente, die mich damals überzeugt haben, zumindest über die Forschung mal in die Dermatologie reinzuschnuppern.
Okay, und dann hast du es auch durchgezogen, bist dann Dermatologin geworden. Genau. Auch Professorin, das heißt, du hast bist du über die Forschung dann in die Professur gegangen?
Tatsächlich kam über die Forschung eigentlich der Kontakt in die Dermatologie. Ist immer gar nicht so einfach, zumindest damals war es gar nicht so einfach überhaupt in der universitären Dermatologie quasi zu starten, vor allem wenn die Historie, sage ich jetzt mal, die Anamnese Blande ist für Dermatologie und vor allem eigentlich für Neurologie positiv war, aber durch das Interesse eigentlich für die Forschung kam ich da rein tatsächlich und ich habe eigentlich nach einem Jahr Stationsarbeit dann direkt mit der Forschung eigentlich parallelisiert angefangen, dann loszulegen. Das fand ich eigentlich ganz toll, so direkt am selben Campus, Labor und Klinik direkt in Reichweite zu haben und beides machen zu können.
Dann runden wir doch jetzt einfach mal das Bild von Nathalie für unsere Zuhörer komplett ab, indem wir noch unsere kleine Schnellraterunde dazwischen werfen. Wir haben, also, wir machen immer so einen kleinen Word-Rap, nennen wir das, um dir auch nochmal so ein paar Begriffe sozusagen zuzuwerfen, zwischen denen du dich dann immer jeweils entscheiden musst. Und dann haben wir das fertige Bild von Nathalie und wissen genau, wer du bist und wo es hingehen wird. Ich fange mal einfach damit an. Sommer oder Winter?
Sommer, auf jeden Fall.
Kaviar oder Currywurst?
Currywurst.
Hund oder Katze?
Muss ich eins auswählen? Oder kann ich mich auch gegen beides sagen, entscheiden?
Ah, da kommt ein Fisch durch. Goldfisch. Berge oder Meer?
Meer.
Cabrio oder SUV? Oder Cabrio. Lastenfahrrad?
Nee, Lastenfahrrad auf keinen Fall. Cabrio, eher Hollandrad.
OP oder Sprechzimmer?
Sprechzimmer.
Bauchgefühl oder Evidenz?
Am Ende wahrscheinlich Bauchgefühl, tatsächlich. Passt nicht ganz so zum Profil, aber ja.
Es kann alles immer erklärt werden. Und last but not least, Patientenanamnese oder Tesafilm?
Also wenn ich jetzt nicht Tesafilm sagen würde, würde ich mich unglaubwürdig machen, Tesafilm.
Und das ist jetzt das ultimative Schlagwort, denn wir lösen es jetzt endlich auf. Tesafilm, warum ist das ein Wort, was wir dir im Wordrap entgegenbringen könnten?
Ja, weil die Idee zumindest ist, also tatsächlich sind wir momentan gar nicht mehr beim Tesafilm, sondern eher bei der Kürette, genauer gesagt bei der, ich würde mal sagen, Ice-Cube-Kürette, aber das kann ich nachher noch mal im Detail erklären. Weil es uns die Möglichkeit bietet, mit einem Tape, tatsächlich funktioniert es mit Tape, aber noch besser geht es eben mit anderen Tools, molekulare Analysen in der Haut zu machen. Das heißt, man kann mit ganz wenig Material, mit eigentlich kann man sagen wenigen Hautzellen, die am Tape kleben, schon sehr detailliert schauen, wie einzelne Gene in individuellen Patienten hoch oder runter reguliert sind und darüber auch Aussagen machen, was zum Beispiel Diagnosen oder auch Therapien in Zukunft angeht.
Und dass du dich damit gut auskennst, ist kein Zufall, denn du hast genau da mit diesem Thema ein Unternehmen gegründet, Dermagnostics, mit X am Ende. und hast dieses Thema tatsächlich ein bisschen weiter verfolgt. Und da gebe ich jetzt an Tyra ab, die hier noch viel, viel spannende Fragen zu fragen weiß, als ich das könnte. Tyra, übernimm mal bitte.
Ja, tatsächlich können wir ganz zum Anfang nochmal gehen. Du hast eben schon gesagt, wie du von der Neuroimmunologie in die Dermatologie gegangen bist, also der molekulare Ansatz sozusagen schon da war. Und toll fand ich eigentlich das Beispiel zu sagen, ja, so ein Hirn biopsiert man nicht so schnell. Ne? Das ist das Tolle an der Haut, dass das eben alles so vor unseren Augen sich abspielt. Und dann hast du quasi nicht den histopathologischen Blick, sondern nochmal eine Stufe kleiner sozusagen dir ausgesucht. Wie kamst du dann darauf sozusagen, das in diese Richtung weiter zu verfolgen? Oder wie kamt ihr darauf?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Tatsächlich war das gar nicht so geplant. Also ich hatte in der Arbeitsgruppe von Kilian Eirich und Stefanie Eirich angefangen, meine PhD-Arbeit letztendlich fortzuführen, die ich in der Neuroimmunologie begonnen habe. Und eins der Themen, damals war das relativ neu, waren Gene Expression Arrays, also Genexpressionsanalysen zu entzündlichen Hauterkrankungen. Wir hatten damals einfach nur Psoriasis und Ekzempatienten untersucht, und zwar genau die Patienten, die Kilian und Stefanie Eirich schon Jahre zuvor sich angeguckt haben, nämlich die gleichzeitig an Psoriasis und Ekzem leiden. Also es ist eine ganz seltene Kohorte eigentlich von Patienten, die aber wahnsinnig spannend sind, weil sie halt ermöglichen, dass man letztendlich im selben Patienten unterschiedliche krankheitsspezifische Immunsignaturen vergleicht. Und wir hatten uns diese Kohorte angeschaut auf Genexpressionsbasis. Und das Ziel war letztendlich einfach nur eine Forschungsarbeit zu veröffentlichen, indem wir eben Marker charakterisieren, die beiden Erkrankungen voneinander unterscheiden. Das war eigentlich so der Ausgangspunkt. Und dann haben wir eigentlich realisiert, dass es nicht nur eine interessante Fragestellung für die Forschung ist, sondern tatsächlich das auch in der Klinik einen Mehrwert bietet, weil es doch viele Patienten gibt, die so ein Mischbild einfach zeigen zwischen in dem Fall Psoriasis und Ekzem. Und das jetzt vor allem zunehmend spannend wurde auch, als dann die ersten Biologika dann auf den Markt kamen oder mehr verbreitet wurden. Und dann so die Frage war, mit welchem Biologikum starte ich jetzt eigentlich? Weil eben jetzt wirklich eine spezifische Entscheidung zu treffen war und mir eben nicht mehr breit immunsuppressiv behandelt hat grundsätzlich, was ja dann, wenn man ehrlicherweise sagen muss, dass die Diagnose dann wahrscheinlich oder die genaue Differenzierung der beiden Erkrankungen gar keine so große Rolle spielt, wenn die Erkrankungen ohnehin oder beide Erkrankungen gleich behandelt werden. Und eben mit diesen neuen Therapien gab es dann doch auch von Kollegen aus anderen Bereichen dann anfragen, könntet ihr nicht doch mal den Patienten hier testen mit euren Markern? Mhm. Wir würden da gerne irgendwie wissen, wie wir da weitermachen. Und dann wurde es eben immer mehr und irgendwann haben wir uns gesagt, naja, wir können das schon im Labor analysieren. Das ist allerdings aufwendig, hat damals noch 2 Tage gebraucht, bis wir das Gewebe dann aufgereinigt haben, dann die Nukleinsäuren extrahiert haben, dann letztendlich die Marker gemessen haben, die PCR durchgeführt haben, dass wir gesagt haben, wir brauchen irgendwie was vollautomatisiertes, irgendwas, Chip, so ein Lab oder Chip wäre eigentlich perfekt, einfach die Probe rein und dann wird das im Automaten komplett gemessen und man muss weiter nichts machen. Und so kam dann letztendlich eins zum anderen. Wir haben dann, ja, ich habe damals eigentlich gegoogelt, das war wirklich eine einfache Google-Suche, Lab und ein Chip, dann kam ich aber bei Lab und ein Disk raus und beim Hans-Schickert-Institut in Freiburg auf der Homepage und genau so ein System eben etabliert hatten, um ja komplexe molekulare Abläufe letztendlich in so kleine Lab-on-a-Chip-Devices zu bringen. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen mit dem Hans-Schickert-Institut und haben erste Drittmittel gemeinsam eingeworben und so wurde dann irgendwie ein Projekt draus und mit den Forderungen dann die ersten Schritte dann Richtung Firmenname wurde gemacht, natürlich auch für die Projekte. Man wollte eigentlich direkt mit einem schönen Projektnamen dann auch starten. Und dann haben wir uns entschieden, wir wollen das wirklich als Produkt auf den Markt bringen. Und das war eigentlich schon ein wichtiger Moment, weil für mich dann so ein neuer Horizont sich so eröffnet hat. Also bisher war so das Ziel immer die Publikation und dann war ein Projekt beendet. Und man hatte jetzt einfach gemerkt, mit der Publikation fängt es eigentlich überhaupt erst an. Also das war nochmal so ein ganzen Schritt weiter wirklich in Richtung Anwendung. Und das hat total viel Spaß gemacht, so da nochmal einen Schritt weiter zu denken. Und ich merke das auch jetzt, wenn ich irgendein neues Forschungsprojekt anfange. Ich kann gar nicht anders, als direkt schon an die Anwendung zu denken und wie könnte man das umsetzen und wie könnte man irgendwie ein Produkt, eine Applikation draus machen. Das ist irgendwie ein Teil von mir jetzt.
Toll, das macht total Lust, irgendwie auf so in solchem Bereich zu arbeiten, weil ich finde, es klang ja so ein bisschen so als dein Wunsch, also du sagtest auch, wir bräuchten irgendwie so einen Chip oder irgendwie sowas, das kann ich mir so richtig vorstellen. Man sitzt irgendwie im Labor, hat sich eine Pizza bestellt und trinkt vielleicht was dazu und denkt, wie könnten wir das eigentlich noch ein bisschen smarter und cooler machen. Ja, und, ja, das finde ich eine super, super schöne Geschichte. Und irgendwie passt es auch zu dem, was du dir gewünscht hast, habe ich so vorhin rausgehört von der Dermatologie, dass das Ganze so ein bisschen greifbarer ist, ne? Dass man relativ schnell in dem Fall jetzt ja auch dann wirklich die Anwendung sieht, ne? Die Anwendung am Patienten und dann auch wirklich den Benefit dadurch. Also das hat mir echt ein schönes, tolles Projekt. Das ist wirklich schön, wenn das so aufgeht. Und man merkt ja auch, dass du schon brennst für weitere Themen.
Ja, absolut. Die Pipeline ist voll, sage ich schon mal, mit neuen Tests, mit neuen Markern und
Ich
ja.
würde zum Verständnis aber gerne noch mal dazwischen fragen, das, was du mit deiner Firma machst, ist das jetzt ein spezifisches Produkt dazu oder bildet ihr einen ganzen Prozess ab oder eine Lösung? Also was genau ist jetzt eure Aufgabe in diesem Bereich?
Genau, also im Prinzip bieten wir eine technologische Plattform an, die mit der quasi komplexe Laborabläufe miniaturisiert auf einem Chip abgebildet werden können. Also in unserem konkreten Fall wäre das so, dass man ja 2 bis 3 separate Räume bräuchte, zahlreiche Geräte, um dann letztendlich diesen Workflow zu pipettieren. Also wirklich von der Aufreinigung des Gewebes bis zur PCR. Und mit diesem Chip wird quasi alles letztendlich vollautomatisiert abgebildet in wirklich so kleinen Maßstab, dass es ja wie eine CD ist. Der Chip sieht aus wie eine CD. Letztendlich die CD nur in den CD-Player geschoben werden muss und die ganzen Analysevorgänge basierend auf der zentrifugalen Mikrofluidik letztendlich abgebildet werden können. Also es sind nur Rotationskräfte, Temperatur, magnetische Kräfte, die letztendlich die Prozesse in diesem Chip treiben. Und wir haben jetzt tatsächlich, man kann auch nicht sagen, wir haben nur ein Produkt, weil zu diesem Produkt gehört also dieser Chip selber mit der spezifischen Anwendung, in dem Fall die Anwendung Psoriasis von Ekzem zu unterscheiden, dann das Gerät, in dem der Chip prozessiert wird, und wir haben sogar noch ein drittes Produkt, die Connectbox, mit der die Daten dann aus dem Gerät dann auch übertragen werden können in der Cloud, sodass letztendlich der User die dann von überall abrufen kann, also dass nicht nur lokal auf dem Gerät letztendlich gespeichert wird. Das ist für uns natürlich auch ein super Vorteil, wenn wir Service und Support letztendlich unseren Kunden anbieten, dass wir dann letztendlich alles über die Cloud schon oder relativ viel über die Cloud lösen können und gar nicht erst hinfahren müssen. Also das ermöglicht uns auch einen effizienten Wartungs- oder Serviceprozess. Und theoretisch kann die Plattform für alles genutzt werden. Also man könnte sich jetzt auch überlegen, andere Tests aus anderen Bereichen, der Gynäkologie zum Beispiel oder Infektionsdiagnostik oder auch ganz breit im Tumorbereich drauf abzubilden. Und es ist auch nicht auf die PCR beschränkt. Man könnte auch Proteinanalysen machen oder wir denken jetzt schon einen Schritt weiter, wie kann man vielleicht auch wirklich komplexe Sequencing-Analysen so abbilden, dass sie wirklich Sample-to-Answer sind, also Probe rein, Ergebnis raus, ohne Zwischenschritte, manuelle Arbeitsschritte.
Das, was ihr macht, ist nicht nur der Chip, sondern auch das Gerät, was hinterher die gesamte Analyse fährt. Und es steht, muss man sich das vorstellen, das haben Krankenhäuser und Laboratorien oder auch Arztpraxen. Wie muss man sich das
Genau, also vorstellen? Aktuell ist das, sind die Produkte jetzt noch beim Dermatopathologen oder Pathologen. Mhm. Der Grund war dafür auch, also wir wurden oft gefragt, warum habt ihr nicht gleich den Löffel und das Tape und warum nicht gleich beim Dermatologen? Und klar, zum einen ist man im Nachhinein immer schlauer, zum anderen haben wir uns damals schon auch was dabei gedacht. Ja. Also wenn man mit so einem komplett neuen Test auf den Markt kommt, dann ist erstmal natürlich die Skepsis groß. Ich hatte vor 10 Jahren den ersten Vortrag gehalten. Ich kann mich noch wirklich genau erinnern, in den ersten Reihen die Dermatologen, die das saßen. Also was brauchen wir nicht? Wir können das alles gut diagnostizieren. Ja. Mhm. Und das heißt, dort den Eintritt zu schaffen, wäre eigentlich relativ einfach schwer gewesen, weil die Überzeugung gar nicht da war, dass man das wirklich braucht. Und dann haben wir gesagt, wenn wir einen neuen Test bringen, dann soll der dort einsteigen, wo quasi, sage ich jetzt mal, die Weisheit oder die aktuelle Routine aufhört. Und die hört halt tatsächlich aktuell bei den Dermatopathologen auf. Das heißt, wenn wir klinisch uns nicht sicher sind, dann nehmen wir eine Biopsie und schicken die dann zum Pathologen, zum Dermatopathologen und dort erfolgt dann die weitere Beurteilung oder es gibt dann einen Report. Und der, zumindest bei uns, hat dann häufig so das Ergebnis erbracht, psoriasiformes Ekzem, DD, ekzematisierte Psoriasis. Und da haben wir gesagt, die Kundengruppe müssen wir wahrscheinlich nicht überzeugen, weil die schicken ja genau diese Reports aus. Sie sehen dieses Mischbild auch quasi unter Mikroskop und dort fangen wir dann direkt an, quasi neben dem klinischen, histologischen, dann die dritte Ebene, die molekulare Ebene dann letztendlich aufzumachen. Und dann haben wir uns natürlich damit auch noch das technisch Schwierigste ausgesucht, weil so ein formalinfixierter und paraffin eingebetteter Gewebeblock ist natürlich wahnsinnig schwierig von Molekulardiagnostik aufzubereiten, weil wir RNA letztendlich draus extrahieren, also wirklich die Genexpression, nicht die DNA. Die RNA ist leicht degradiert leicht und dann ist sie natürlich in so einem fixierten Block auch sehr, ich sage jetzt mal, liegt sie sehr zerhäckselt vor. Das heißt, man muss da schon echt viel Zeit reinstecken, da entsprechende Biochemie zu entwickeln, mit denen man diese RNA sicher extrahieren kann, um dann letztendlich ein Assay aufzubauen, der dann auch funktioniert. Und zwar nicht nur einmal, dass man es publizieren kann, sondern idealerweise jedes Mal, wenn der Kunde es dann braucht. Also es gab dann auf dem Weg technisch schon einige Hürden und jetzt wollen wir natürlich immer näher an die Anwendung gehen. Das heißt, in Zukunft soll es direkt zum Dermatologen natürlich gehen, dass dort Molekulardiagnostik direkt am Point of Care gemacht werden kann und in vielleicht in manchen Fällen tatsächlich auch die Biopsie vermieden werden kann, weil die Fragestellung klinisch so gut eingegrenzt werden kann, dass der Schritt quasi zur Biopsie dann umgangen werden kann.
Spannend, dass man irgendwie, eigentlich hattet ihr wahrscheinlich gedacht, wir gehen leicht dahin, aber du hast gesagt, da gab es eben doch eine gewisse Abwehrhaltung und dann geht man eben erstmal den eingetretenen Pfad und rollt das Feld von hinten auf sozusagen. Ne? Und sagt dann, Jetzt haben die, wie du sagst, der Dermatologe sagt, wenn ich nicht weiterreise, dann mache ich eine PE und frage den Pathologen. Und wenn der jetzt eben auf andere Weisen dann ein Ergebnis liefert, ist der Dermatologe auch froh und dann, okay, hintenrum überzeugt.
Ja. Ja, man kann oftmals nicht, man kann nicht so viele Pfade gleichzeitig verändern. Also ein neues Diagnostikum und dann noch einen neuen Diagnoseweg, Diagnosepfad, das ist dann zu viel verlangt. Zumal, wie gesagt, vor 10 Jahren die Molekulardiagnostik in der Dermatologie ja noch ein Randthema war. Man sieht das auch in den Zahl der Publikationen. Das ist wirklich ja marginal. Jetzt geht's schieß hoch. Jeder möchte irgendwie einen Test entwickeln, um A von B zu unterscheiden. Also das ist jetzt wirklich eine ganz andere, hat eine ganz andere Sichtbarkeit. Und für mich so ein Augenöffner war jetzt die das vergangene, schon 2 Wochen jetzt her, die ADH-Tagung und der Arbeitskreis der dermatologischen oder der Dermatopathologen in Freiburg. Und wir hatten jetzt waren die letzten 3 ADH-Tagungen quasi immer präsent auch mit Dermagnostics. Und wir sehen richtig, wie die Anzahl an Personen, die unseren Stand besuchen, wirklich exponentiell nach oben geht. Vor 2 Jahren war Molekulardiagnostik noch gar kein Thema. Da wurde auch dann teilweise in den Sessions auch gesagt, ja, wir brauchen das nur in ganz ausgewählten Fällen und Molekulardiagnostik steht nicht im Fokus. Und jetzt kann man eigentlich fast sagen, war Molekulardiagnostik ein zentrales Thema auf der diesjährigen Tagung in allen Facetten beleuchtet mit ganz viel positiven Feedback, Rückmeldungen und ja, wir brauchen das unbedingt und es ist gut, dass sie das machen. Und das ist natürlich schön, das zu sehen, dass es tatsächlich so langsam auch Grip bekommt nach anfänglicher Zurückhaltung oder einfach nur im Feld, das noch nicht bearbeitet war tatsächlich.
Ja, das ändert ja auch total die Herangehensweise. Ne? Das, was du gesagt hast, die älteren Dermatologen haben gesagt, nö, das können wir eigentlich klinisch mit unserer Erfahrung schon ganz gut unterscheiden. Das wird sich ja, wenn man jetzt nur noch an Immunsignaturen denkt, sozusagen auch in der Ausbildung irgendwie ändern. Ne? Also die Herangehensweise, klar, muss man doch die Bilder erkennen, aber wahrscheinlich denkt die nächste Generation dann schon relativ schnell weiter, so, jetzt will ich mal sehen, was da eigentlich unten Kleines noch.
Absolut. Und toll finde ich das halt auch, wenn man dann die jungen Kolleginnen und Kollegen direkt dann auch involviert in die Molekulardiagnostik. Ich hatte vor einigen Wochen Michel Gillier in Lausanne besucht, der dieses ja wegweisende Paper zu den Modulen, molekularen Modulen auch jetzt veröffentlicht hat in Nature Communications. Und er hatte mir erzählt, dass letztendlich dieses Software-Interface, was er nützt, um diese Patienten auch molekular zu klassifizieren, letztendlich von allen Kolleginnen und Kollegen genutzt werden kann. Also das heißt, die ordnen die Diagnostik an, den Nanostring in dem Fall, und bekommen das Ergebnis wird quasi auf dem Interface zur Verfügung gestellt und sie können dann selber in Anführungszeichen damit spielen. Also sie können dann schauen, wo mappt der Patienten, in welches Modul mappt er am besten. Sie können dann eine Vorauswahl von Modulen treffen oder auch eine Vorauswahl von Erkrankungen, um den Patienten dann molekular einzuordnen. Und er sagt, dadurch lernen die das spielerisch und ja, die molekulare Diagnostik beziehungsweise die Wahrnehmung einfach, dass molekulare Signaturen mit dazugehören, um einen Patienten richtig einzuordnen, ist für die schon Normalität geworden, einfach durch dieses Interface, mit dem sie sich selbst beschäftigen können. Und das finde ich eigentlich ganz toll, wenn das nicht nur so eine fancy Methode irgendwie abgeschirmt im Labor ist, sondern wirklich jeder seine Erfahrungen damit machen kann und natürlich auch die Grenzen auch vielleicht im einen oder anderen Fall dann sicherlich auch spüren kann.
Ja, total spannend. Das ist ja auch das, was eigentlich immer gefehlt hat. Ne? Man hat immer auf die Haut geguckt und gesagt, ist ja spannend, dass es so granulomatöse Veränderungen gibt und schuppende und sowas alles. Aber was genau steckt denn eigentlich dahinter? Und das Bild schließt sich ja jetzt auch noch viel mehr, ne? Die Erkenntnis.
Ja, weil doch Patienten eigentlich, wir haben ja doch viele therapeutische Optionen natürlich zur Verfügung, allerdings natürlich schon begrenzt auf die Leiterkranken, also Psoriasis, Ekzem, jetzt eben noch die Acne inversa und andere, die dann halt dazukommen. Aber es gibt ja so viele Patienten, die in Anführungszeichen an seltenen auch inflammatorischen Erkrankungen leiden. Mhm. Und für die müssen wir auch, gerade wenn sie schwer betroffen sind, therapeutische Optionen aufmachen. Und wenn wir uns da halt in Anführungszeichen durchprobieren, dann ist den Patienten ja auch nicht geholfen. Das heißt, man würde ja doch gern sehen, wo mappen sie denn hin oder zu welchem molekularen Muster, für das es schon verfügbare Therapien gibt, mappen einzelne Patienten am besten, sodass man dann vielleicht doch ohne Umwege direkt gleich zum wirksamen Therapeutikum auch greifen kann. Das macht letztendlich auch Spaß, sozusagen dieses ganze Dickicht an dermatologischen Diagnosen, die man größtenteils direkt nach dem Lernen wieder vergessen hat, weil sie so selten sind, einfach so ein bisschen Ordnung reinzubringen, zu sagen, interessiert mich jetzt gar nicht, wie die Erkrankung vor 150 Jahren benannt wurde. Ja. Mich interessiert einfach, was steckt dahinter und wie kann ich es jetzt behandeln? Und das ist auch natürlich ein Antrieb, der jetzt weit über Dermagnostics, würde ich mal sagen, bei mir hinausgeht. Ein Projekt, das sicherlich noch 15 und vielleicht 15 Jahre dauern kann, wirklich die Erkrankungen neu zu sortieren, letztendlich basierend auf molekularen Mustern, basierend auf dem, was wir zur Pathophysiologie eigentlich dazugelernt haben die letzten Jahre. Und dann einfach sagen, wir schreiben die Lehrbücher neu und versuchen wirklich dann mal anders vorzugehen und vielleicht auch die ganzen vielen Eigennamen und Subformen vielleicht auch abzuschaffen, weil wir sie im klinischen Kontext vielleicht gar nicht unbedingt brauchen.
Ja, das habe ich auch schon gedacht, das, was wir alles so gelernt haben, genau, die Eigennamen, die schönen blumigen Beschreibungen auch manchmal, dass das, ja, dass das dann bald Geschichte sein wird.
Spannend. Wie seht ihr beide denn, wie seht ihr beide denn in diesem Zusammenhang, eine Chance will ich es gar nicht nennen, aber Tyra, wenn du schon sagst, da wird sich ja auch ein Curriculum hinten raus ändern müssen irgendwann, ne? Wie schnell setzt sich sowas denn um? Also das ist jetzt dein Bereich, Nathalie, ist jetzt ein kleiner Bereich, aber
ja.
Wir haben ja auch in einer der anderen Folgen vorher, vor Wochen schon mit dem Alexander Zink auch über das Thema Molekulardiagnostik gesprochen. Wie schnell bildet sich sowas dann auch in der Ausbildung der jungen Dermatologen ab, dass das wirklich neue Sichtweisen sind, die dann aber auch zur Anwendung kommen? Was denkt
ihr? Ich denke, es braucht Zeit und man muss wahrscheinlich die entsprechenden Personen, die dann auch über die, ja, das Curriculum und auch letztendlich über die einzelnen Vorlesungen entscheiden, zusammenbringen. Also ich habe das Glück, dass ich jetzt zufällig auch Lehrbeauftragte bin an der Uniklinik in Freiburg und tatsächlich jetzt mit Beginn auch dieses Sommersemesters die Vorlesung eigentlich umstrukturiert habe, so ein bisschen nach diesem neuen System eben Krankheiten mehr pathophysiologisch zu betrachten und sie auch einzuordnen und ich zumindest in den Vorlesungen, die ich dann halte, schon auch über die Pattern informiere und dann ganz erstaunt bin, wie wenig Grundwissen eigentlich zur Immunologie dann da ist. Und ich versuche das dann schon immer wieder repetitiv dann auch irgendwo darauf hinzudeuten und auch die Studierenden zu ermutigen, sich jetzt nicht nur einfach das Wissen reinzustopfen, sondern irgendwie in Kategorien zu denken, so ein bisschen zu hinterfragen, auch irgendwie so ein bisschen das logische Denken einzusetzen, wenn sie ein Bild dann auch sehen, wie können sie das mit dem histologischen Bild in Einklang, wie mit dem therapeutischen Arsenal, was zur Verfügung steht in den einzelnen Erkrankungen. Und ich würde sagen, da haben wir einen guten Fortschritt gemacht, aber in die Breite natürlich, können wir es nur dann in die Bildungspläne natürlich bringen, wenn die dafür verantwortlich sind und das reintragen, auch schon überzeugt sind, dass es da eine Änderung braucht. Und ich denke, das Thema kann sicherlich dann auch in den Lehrbeauftragten-Meetings zum Beispiel diskutiert werden, dann also übergeordnet zwischen den Universitäten. Vielleicht lässt sich auch der ein oder andere Arbeitskreis dann mal bilden, vielleicht beim BVDT oder DDG, um eben diese Themen vielleicht voranzutreiben, ja.
Ja, wir haben ja in der Unterleitung von Falk Ochsendorf dieses tolle Forum Akademische Lehre.
Genau, richtig.
Die Kollegen sehr engagieren dafür. Das ist, glaube ich, ein toller Ansprechpartner.
Absolut. Ja.
Und Christine, ich glaube, du sagtest, wie schnell setzt sich das um? Ich glaube, allein wenn Nathalie jetzt schon in der Vorlesung das macht, das ist auch wieder das Feld von unten aufrollen. Natürlich, bis sich dann wieder eine Musterweiterbildungsordnung ändert dahingegen oder alle Lehrbücher umgeschrieben werden und andere Klassifikationen. Es gibt, das haben wir ja damals bei den Lymphomen erlebt, ne? Da gab es ja mal eine Kiel-Klassifikation, das heißt jetzt auch alles anders. Und das wird sich ja dann auch kommen in der Dermatologie, aber ich glaube, das wird sich auch wieder von unten aufbauen, dort, wo das einfach am Patienten schon angewendet wird und wie es bei dir in der Vorlesung schon publik gemacht wird, dann ist das Wissen automatisch in den jungen Köpfen sozusagen. Und auch die Art so zu denken und nach Immunsignaturen zu suchen und nicht jetzt nur noch das Hautbild anzugucken. Aber es ist super spannend, weil man lässt das andere ja nicht weg. Also das hast du ja gesagt, die Haut zeigt ja sowieso ihre Veränderung ganz, ganz einfach offensichtlich dem Auge des Betrachters. Das bleibt ja dabei. Und das ist ja das Schöne eigentlich, ne?
Absolut. Das gilt es auch definitiv zu bewahren. Deshalb haben wir jetzt tatsächlich nach vielen Jahren die Vorlesung jetzt wieder vor Ort stattfinden lassen. Das war bei uns ein komplettes Online-Format die letzten Jahre. Aber ich habe dann realisiert, dass vielleicht auch Corona-bedingt irgendwie der Rückzug in die digitale Welt eigentlich genau dazu geführt hat, dass dieser klinische Blick eigentlich oder gar nicht erst entwickelt werden konnte. Und deshalb bringen wir tatsächlich auch Patienten mit in die Vorlesung und wir lassen die Studierenden auch wirklich einen Hauptbefund erheben, weil ich finde, dass der echte Fortschritt kommt gerade durch die Verknüpfung. Also durch das Hautbild, durch den klinischen Blick eben und durch letztendlich dieses molekulare Denken. Und wenn wir eine der Ebenen der Schichten vergessen, dann sind wir irgendwie nicht richtig komplett, finde ich, unterwegs. Man muss alles irgendwie trainieren und alles aufrechterhalten, so das Beste aus allen Welten mitbringen und mitziehen. Und ich versuche auch natürlich immer so ein bisschen Lust zu machen auf so eine, ich sage jetzt mal, so eine Clinician Scientist-Karriere, also so Klinik und Forschung. Auch wenn es natürlich herausfordernd ist, weil man ist als Kliniker, der Forschung macht, natürlich nie vielleicht so ein erfahrener Kliniker wie ein Kliniker, der eine Klinik macht und umgekehrt natürlich auch nie so ein guter Forscher wie jetzt einer, der wirklich 100% seiner Zeit im Labor dann verbringt. Aber man kann doch einen wahnsinnigen Mehrwert eben zwischen diesen zwei Welten eben schaffen, indem man verknüpft, indem man Dinge vielleicht sieht, wie zum Beispiel jetzt, wenn ich mir überlege, dieser Classifier bei uns ist letztendlich aus der Beobachtung entstanden, dass es da einen oder anderen Patienten gab, der interessanterweise ein Ekzem und eben Psoriasis-Plaque hatte oder bei dem zum Beispiel der Psoriasis-Plaque, wenn er besser wurde, dann ist Ekzem schlechter, wird dann umgekehrt, bei dem es so quasi ein Flair oder so ein gegensätzliches gegensätzliche Entwicklung der jeweiligen Läsionen dann sich gezeigt hat. Und das ist ja eine wahnsinnige, wichtige klinische Beobachtung, und aus der muss ich was machen. Und das ist eigentlich ein Vorteil, den wir so als Kliniker eigentlich haben, weil jemand, der im Labor arbeitet, Biologen, die sehen ja die Patienten nicht, die können diese Art von Beobachtungen ja nicht machen. Und das ist, glaube ich, unser großer Schlüssel, dass wir an den Patienten so viele ja spannende Dinge eigentlich beobachten können und mit dem entsprechenden Werkzeug dann in ein gutes Experiment oder eine Fragestellung übersetzen, aus der dann was entstehen kann. Ja.
Du hast ja vorhin auf meine Frage Patientenanamnese oder Tesafilm notgedrungen mit dem Tesafilm geantwortet, aber man hat dir das Zögern angemerkt, das ist schon noch auch eine wichtige Komponente einfach. Ne?
Absolut, absolut. Ja. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, das war ganz interessant. Wir hatten auch auf der ADH so eine Konversation geführt zum Thema, ja, Molekulardiagnostik ist der heilige Gral, und ich fand das ganz interessant, weil wir dazu neigen, dass wir die Dinge immer so schwarz-weiß sehen. Entweder es ist gar nichts wert oder es ist die Lösung von allen Problemen. Aber die Wahrheit liegt halt wie bei allem immer so im Graubereich. Ja, es ist eine Hilfe, es ist wichtig, dass es vorangeht, aber man kann jetzt nicht erwarten, dass die Molekulardiagnostik alle unsere Fragen wahrscheinlich sofort beantworten wird. Aber auf der anderen Seite kann man sie auch nicht vernachlässigen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das mit zu berücksichtigen, dass wir eben eine weitere Welt aufgemacht haben für uns mit dem eigenen Baukasten, den wir nutzen können, und dass alles zusammengehört und man eigentlich nichts, was auf dem Weg ist, was gut ist, was sich bewährt hat, eigentlich fallen lassen sollte. Das ist so mein Wunsch irgendwie, dass wir das nicht vergessen, woher wir auch kommen und letztendlich unsere Stärken auch nutzen können.
Da hast du, glaube ich, eine schöne Kombination. Du gesagt hast, klar, dann ist man nie so perfekt wie der nur Klinik macht oder der nur forscht, aber diese Kombination, das ist das, was dann langfristig fasziniert, und dann am Patienten sehen, wie es wirkt oder fragen, juckt's jetzt noch oder nicht, und dann hat man es vielleicht im Labor ganz anders erwartet, der antwortet aber was anderes und dann musst du wieder weiterdenken und hast ja dadurch auch wieder neue Fragestellungen. Sonst, wenn man sich jetzt nur auf das Immunologische bezieht, dann denkt man wahrscheinlich auch ganz anders und vielleicht auch mal in falsche Richtung.
Man hat halt dann andere Fragestellungen, die dann vielleicht mehr so wirklich im Detail dann in einzelne Signalwege dann geht, wo man sich dann auch viele Jahre beschäftigen, was auch wichtig ist, dass diese Art von Forschung gemacht wird. Aber für mich war immer eigentlich die Kombination von beidem spannend, auch wenn es natürlich herausfordernd ist und man dann nicht erwarten kann, in allem so ein richtig tiefer Experte dann letztendlich auch zu sein. Und vor allem, wenn dann, wie in meinem Fall, dann noch die dritte Komponente mit Unternehmertum dann dazukommt und man letztendlich diese unternehmerische Sache auch noch managen muss, dann ist es sehr wichtig, dass man sich dann wirklich auf die Stärken eigentlich fokussiert. Ja, also was kann man in diesem, ich sage jetzt mal, zwischen diesen ganzen Stühlen eigentlich an Mehrwert bieten? Wissend natürlich, dass man in den einzelnen Disziplinen natürlich immer schlechter abschneiden würde als der jeweilige Experte da drin. Ja, das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Erkenntnis, ja.
Ja, aber dann kommt ja wieder. Du sprichst gerade das Unternehmertum an. Da würde mich einfach mal jetzt fernab von der eigentlichen Technologie interessieren. Wer schon mal gegründet hat, wer schon mal ein Start-up gegründet hat, der weiß, da stehen 60, 70 Stunden die Woche an. Ist das dein Lebensmittelpunkt, die Firma, das Geführen eines Unternehmens, Investoren bespaßen, Marketingpläne schreiben und so weiter? Wie viel Dermatologin bist du noch?
Also ich würde schon sagen, dass es momentan sehr viel Zeit natürlich in Anspruch nimmt, und wie du sagst, die Woche hat eigentlich nicht so einen definierten Anfang und nicht ein definiertes Ende. Es geht alles so ineinander über und man versucht natürlich allen Themen gerecht zu werden, und die letzten Jahre, würde ich schon sagen, war der Schwerpunkt schon wirklich auf dem Aufbau letztendlich der Firma, aber das ändert sich jetzt zunehmend, dass ich auch wieder quasi wieder zurückgehen kann, mehr in die Dermatologie, was auch ganz wichtig ist, weil viele Prozesse, die wir jetzt auch in der Firma haben, die sind mittlerweile so gut aufgebaut, die können dann andere viel besser weiterführen, sodass ich meinen Mehrwert, sage ich jetzt mal wieder, eher darin sehe und auch reinbringen kann, auch in die Unternehmung, wenn ich wieder, sage ich mal, back to the roots, letztendlich auch Richtung Forschung, neue Ideen, letztendlich neue Produkte auch wieder denken kann. Ja. Also ich denke, es ändert sich immer so ein bisschen, je nachdem, wo das einzelne Projekt gerade steht, ob man wieder mehr Zeit oder weniger Zeit dann halt tatsächlich reinstecken muss. Aber man kann, das ist wie so ein Marionettenspiel, man kann keinen Faden so wirklich aus der Hand lassen, man hat sie alle da, man muss nur einmal vielleicht mehr ziehen oder mal mehr drauf gucken, aber es ist eigentlich nie so richtig weg.
Aber es macht dir schon Spaß, das hört man schon so ein bisschen raus. Die Mischung macht's.
Ja, wahrscheinlich macht es die Mischung, ja.
Ja, die Mischung, ich finde das auch total schön zu sehen. Manche klagen ja immer so, ach, jetzt sind wir so wahnsinnig spezialisiert und früher hatte jeder ein breiteres Wissen und sowas. Aber wie du sagst, es geht eigentlich darum, dass es einen auch gibt, der so ein Team zusammenhält. Und wenn dann eben einer ein super spezialisierter Kliniker ist und der andere ist vielleicht von Haus aus Biologe und sagt, ich bin hier in der Forschung nur tätig. Und dann jemanden zu haben, der das alles zusammenführt und dann wieder ein gutes Team bildet, das ist schon toll. Und dann diejenigen, die die Technik können und die das Unternehmerische drauf haben.
Genau, es ist eigentlich so, wie man viele Sprachen spricht, aber halt keine perfekt. Weil oft ist es so, dass gerade, wie du die beiden Persönlichkeiten beschreibst, dass die gar nicht so gut miteinander kommunizieren können oder oft auch aneinander vorbeireden. Mhm. Und daraus dann leider häufig keine fruchtbaren Projekte daraus entstehen. Wir merken das zum Beispiel auch, wenn wir mit Big Data arbeiten, irgendwie mit Bioinformatikern oder den Informatikern, dass die teilweise überhaupt nicht wissen, was eigentlich molekular passiert. Die haben noch nie eine Pipette gesehen. Die fragen sich, was sind das für Geräte? Was ist eigentlich eine PCR? Die kriegen einfach nur ihre Werte und rechnen damit. Und wenn es eben diese Personen gibt, die wirklich vermitteln können, die quasi ein bisschen die Sprache der, sage ich jetzt mal, der Bioinformatik verstehen, aber ein bisschen auch die Sprache der Biologen und natürlich der Kliniker, dann können die sich eigentlich, sage ich jetzt mal, so als Dolmetscher irgendwie auch einbringen. Also ich sehe mich häufig so als Dolmetscher, so ein bisschen verstehen, wo stehen die Einzelnen letztendlich in ihren Projekten und wie kann man eine Kommunikation so herstellen, dass es wirklich wahnsinnig effizient läuft. Also ich finde, Forschung macht dann auch Spaß, auch Projekte, wenn sie effizient laufen, jeder weiß eigentlich, was seine Aufgabe ist und jeder auch weiß, was seine Aufgabe fürs Gesamtprojekt letztendlich beiträgt und warum das so wichtig ist, dass er oder sie genau diese Aufgabe jetzt gerade bearbeitet. Das finde ich eigentlich das Schöne daran, so diesen Gesamtkontext immer wieder zu schaffen und ja letztendlich jedem dort seine Position zu lassen, wo er auch gut aufgehoben ist. Und es gibt halt die eher, sei jetzt mal Spezialisten sind und die vielleicht am Ende eher übergeordnet letztendlich, ja.
Ja, dass du den Fuß in der Dermatologie halten musst, das ergibt sich ja eigentlich automatisch, denn mit der Idee allein ist es nicht getan, das ist sozusagen das Initial, aber so eine Firma, so ein Produkt, so ein Prozess entwickelt sich weiter und dazu brauchst du ja immer wieder den Input aus dem, aus dem lebenden Business sozusagen, aus dem Patientenbusiness. Also kann man dich wahrscheinlich da auch gar nicht ganz rausnehmen und für immer.
Ja, es ist tatsächlich so, dass viele Investoren eigentlich sagen, naja, das ist, glaube ich, auch das Problem, wenn viele aus der Universität rausgründen, dass viele Investoren dann sagen, ja, dann müsst ihr aber ganz aus der Uni raus, dann müsst ihr euch ganz dem Unternehmen widmen, nur dann funktioniert das. Und das ist eigentlich der falsche Ansatz, weil sie damit eigentlich aktiv die Pipeline oder den Ast abschneiden, auf dem sie eigentlich selbst sitzen. Und das habe ich nie verstanden. Und ich habe das auch immer unseren Investoren klar gemacht, dass sie eigentlich davon profitieren, dass ich immer noch weiß, worum es geht und immer wieder neue Innovationen auch reinbringen kann und dass das, was sie vermeintlich denken, was ein CEO alles selber abbilden muss, man das auch wiederum an andere Personen delegieren können, die dann die Aufgaben auch besser machen als man selbst. Also das ist so ein bisschen ein Punkt, der viel Überzeugungskraft braucht, aber man muss letztendlich in Vorleistung gehen und erstmal deutlich mehr arbeiten als alle anderen, um zu zeigen, dass man es irgendwie doch hinkriegt, um dann letztendlich auch mit Selbstbewusstsein sagen zu können, es ist gut, dass ich nicht nur A oder nur B mache, sondern in allem immer noch, ja, noch drin werden letztendlich.
Ja, das ist toll, dass du das machst. Und ich glaube, das ist eine Blaupause für ganz viele Bereiche, auch jetzt im Digiderma-Bereich, ne? Dass man eben nicht, ich sag mal, am Patienten vorbei etwas entwickelt, sondern immer guckt, was wird gebraucht und welche Probleme ergeben sich vielleicht daraus. Wir haben das ist das Beispiel, eine App sagt, du könntest ein Melanom haben und der Patient ist in Sorge, kriegt aber keinen Facharzttermin. Das ist ja so ein ganz banales Beispiel.
Ja, absolut.
Von einer Immunsignatur, aber genauso, da muss man ja immer mit denen sprechen, die es vor Ort versorgen. Und ja, das ist toll, wenn da die Brücken geschlagen werden. Und das ist spannend. Also sieht man wieder mal, was für ein tolles Fach die Dermatologie ist, was sich daraus entwickelt. Wie schön, dass du nicht bei den Neurologen geblieben bist.
Ja, ein bisschen. Bei der Neurodermitis habe ich vielleicht noch den Bogen noch Neuro noch geschafft. Ja,
das kleine Bashing, das müssen wir ab und zu mal unterbringen. Ja.
Hat denn deine Familie schon profitiert?
Ob sie schon profitiert hat von dem, was ich mache?
Oder mussten sie herhalten?
Tatsächlich waren bei beiden eigentlich die Diagnosen relativ eindeutig. Die hätten jetzt keinen Test gebraucht, aber sie haben natürlich davon profitiert, dass ich das ein oder andere Mal ihnen auch therapeutisch mal, sage ich jetzt mal, unkompliziert weiterhelfen konnte und sie eben nicht warten mussten, dass sie in 6 Monaten erst einen Termin bekommen. Also davon haben sie definitiv schon profitiert.
Das heißt, dass sie dich auf die Uni geschickt haben irgendwann mal, das hat sich dann doch irgendwann ausgezahlt.
Muss ich sie mal fragen, ja, wie sie es einschätzen, aber ich vermute, dass sie es mit Ja beantworten.
Und sag mal, wenn man sich jetzt mal insgesamt die Medizin oder im Speziellen auch die Dermatologie anguckt, da sind ja im Moment, passiert ja wahnsinnig viel, nicht nur in der Molekulardiagnostik, absolut, sondern in vielen Bereichen. Ist ja unglaublich schnell, unglaublich viel. Hast du überhaupt noch Nerv, dich auch mit anderen neuen Verfahren, Technologien genauso intensiv auseinanderzusetzen oder bist du zwangsläufig auch fokussiert so ein bisschen auf dein Thema? Wie machst du das?
Also man ist natürlich schon fokussiert auf jeden Fall, weil die Zeit ja dann doch endlich ist und man doch allein für das Bestehende eigentlich unglaublich viele Ressourcen reinbringen kann. Aber natürlich gehört dieses über den Tellerrand schauen natürlich hinein, was können andere Technologien leisten. Und das mache ich dann schon aktiv und wir werden auch gezwungen. Wir haben an der Uniklinik das schöne Format, dass wir morgens immer so eine Movi gestalten müssen. Also es ist immer so eine kleine interne Fortbildung, so 10 Minuten Vortrag, wo wir abwechselnd quasi uns präsentieren und es sind wahnsinnig spannende Themen. Also da kriege ich allein schon das Zuhören jeden Tag wahnsinnig viel mit, was außenrum passiert. Und dann ist es natürlich auch so, dass man speziell guckt in den eigenen Anwendungen, was gibt es für vergleichbare Tests oder Ansatzmöglichkeiten. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Test in Entwicklung zu unterscheiden von Mycosis fungoides und benigner Inflammation, also ganz konkreten molekularen Test, MF versus in dem Fall Ekzem und Psoriasis. Und ich habe natürlich bei der Gelegenheit schon geguckt, was machen andere? Geht es jetzt nur molekular oder gibt es andere neue Verfahren? Da kam jetzt allein jetzt im Juni im British Journal eine Publikation, die letztendlich so einen KI-basierten Algorithmus präsentiert haben, der mit dermatoskopischen Bildern arbeitet, klinischen Bildern, um dann die Einschätzung zu machen. Und da guckt man natürlich genau, was sind da die Sensitivität, Spezifität, was erreichen sie, was ist besser? Und man sieht natürlich, ja, die KI ist gut und Dermatologie, also die Dermatologen plus die KI, das liefert dann die besten Ergebnisse letztendlich. Das, was uns auch nicht so verwundert, dass letztendlich alleine die KI den Arzt noch nicht ersetzt, aber beides in Kombination eben Mehrwert liefert. In manchen seltenen Fällen, in dem Fall war das so, dass sehr erfahrene Ärzte tatsächlich unter der KI leiden, die diagnostizieren dann schlechter, die lassen sich durch die KI so ein bisschen verwirren. War zumindest in der Publikation so. Natürlich schaut man, was sind das für Algorithmen? Und man hinterfragt natürlich auch kritisch, was verwenden die für Daten, weil man selbst ja auch entscheiden muss, welche Daten verwende ich eigentlich, um besser zu sein als der Goldstandard. Da brauche ich ein wahnsinnig gut charakterisiertes Datenset. Und dann schaut man natürlich auch, was haben die ausgewählt? Machen die Einschlusskriterien Sinn? Und dann realisiert man, naja, wenn die Daten, die reinkommen, nicht besonders gut sind, können natürlich auch die Ergebnisse nicht so gut sein. Und das macht schon Sinn, sich da mit allem zu beschäftigen, auch natürlich mit der Teledermatologie. Welche Möglichkeiten gibt es dort? Und dann denkt man natürlich schon weiter und sagt, wie kann man vielleicht die eigene Molekulardiagnostik an die Teledermatologie knüpfen? Ja, gibt es vielleicht irgendwann so eine Telefonzelle oder gar nicht so weit gedacht, vielleicht gibt es irgendwann dann die KI, die dann sagt, naja, du hast vielleicht ein Ekzem, die Top-2-Diagnose ist Psoriasis aufgrund deines Bildes, was du gerade eben in die App hochgeladen hast, aber wir müssen jetzt hier noch eine Molekulardiagnostik machen und dafür kriegst du jetzt in den nächsten paar Tagen ein Löffelchen zugeschickt, da kannst du dich selbst so ein bisschen abkratzen, deine Haut beproben und wir messen das dann oder du kannst in die Apotheke deines Vertrauens gehen und dort noch einen molekulardiagnostischen Test machen lassen, dessen Ergebnis dann auch in die App gespielt wird und dann wird übergeordnet dann eine diagnostische Entscheidung getroffen. Also man denkt dann, man spinnt natürlich schon weiter und überlegt, wie kann man sein Konzept auch mit anderen verknüpfen und da nochmal auf das Anfangsthema zurückzukommen mit dem Digidama Campus, ist natürlich die perfekte Plattform, da entsprechende Partner dann zu finden und da haben wir natürlich auch schon entsprechende, ja, ich sage jetzt mal Kontakte, mit denen wir uns häufiger dann auch austauschen, schauen, sind wir schon so weit, können wir vielleicht doch ein Projekt auch gemeinsam machen, um Technologien zusammenführen, weil ich bin nach wie vor bei meiner Aussage nur die Zusammenschau von allen Dingen führt zum Erfolg, also, nicht die einzelne Methode.
Da hast du mir quasi jetzt schon mal die nächste Frage abgenommen, nämlich eine Gewissensfrage. Denn wir wissen, eine Firma zu gründen, ein Produkt auf den Markt zu bringen, hat ja auch was Kompetitives. Und in anderen Technologiebereichen ist es hochkompetitiv. Und da lässt man sich nicht in die Karten schauen. Gegebenenfalls versucht man sich gegenseitig auszuboten. Hier geht es aber um Patientenversorgung. Das heißt, wir haben ja am Ende des Tages ein Ziel, etwas zu verbessern, zu optimieren. Und da ist natürlich die Zusammenarbeit, das Finden von Synergien an der einen oder anderen Stelle total sinnvoll. Jetzt hast du den Campus schon genannt. Was hast du noch für Kanäle oder ja Möglichkeiten, Optionen, hier auch ja Synergien zu finden mit anderen Entwicklern, mit anderen Innovatoren? Ist das so ein Thema in dem Markt?
Ja, definitiv. Also am Anfang natürlich noch mehr durch die ganzen Startup-Pitches, also wenn man andere Unternehmen kennenlernt, die auch um ein Preisgeld pitchen oder um Investoren, kriegt man natürlich viel mit oder auf größeren Events, wo man auch die Firma vorstellt, wo andere im selben Bereich dann ausstellen oder auch verschiedene Preise, die wir bekommen haben, die uns auch natürlich vorangetrieben haben, zum Beispiel den EIC-Grant, in dessen Zusammenhang wir dann auf die Medica eingeladen wurden, dann zusammen mit anderen Preisträgern quasi auf einer Messe vertreten waren und auch geschaut haben, wo sind die, welche Hürden haben die, was sind deren Vorteile, Nachteile, auch im ähnlichen Bereich. Wir haben tatsächlich in unserem Bereich jetzt mit der Molekulardiagnostik wenig bis keine Konkurrenz noch, vor allem nicht in der vollautomatisierten. Das steckt wirklich noch sehr, sehr in den Kinderschuhen. Das merken wir daran, dass wir auch jetzt so im Dermacampus eigentlich so wahrscheinlich im eigentlichen Sinne die wenigsten digital sind. Also wir haben jetzt keine reine digitale Lösung. Wir haben natürlich auch die Connectbox, die irgendwie digital Daten überträgt, aber wir sind jetzt keine digitale Lösung in dem Sinne. Das heißt, das haben wir schon so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Aber ja, es sind auch teilweise Newsletter, es sind verschiedene Kontakte auch über Investoren, wo man dann wieder andere kennenlernt, auch in größere Firmen dann mal reinschnuppert und schaut, was für Lösungen könnten die brauchen. Also es ist ganz, ganz breit. Ich kann es gar nicht richtig eingrenzen eigentlich. Der Informationszufluss ist schon, würde ich sagen, sehr, sehr breit tatsächlich. Auch über LinkedIn natürlich, Vernetzung, Austausch.
Habt ihr jetzt auch schon so die Schritte eingeleitet, zu sagen, wie kriegen wir das, ich sag mal, wieder in die Praxis dann auch? Oder ist das noch sehr im Forschungsbereich?
Also meinst du?
Weißt du, dann geht es ja dann wieder um Krankenkassen, Kosten, Vergütung, wer bezahlt? Weil die Ideen, die du vorhin genannt hast, dass ich sag mal, Versorgung auch im flachen Land sozusagen, Patient hat keinen Facharzt in der Nähe gekriegt, aber so einen Löffel zugeschickt, macht die Probe selbst, geht in die Apotheke, dass solche neuen Versorgungswege eingeschlagen werden, das muss ja auch wieder geregelt, strukturiert und im Endeffekt dann auch vergütet werden.
Absolut. Das sind natürlich die großen Hürden, die man als solches Unternehmen natürlich hat. Und da sind wir auch, ich würde mal sagen, relativ ernüchtert, dass wir uns nicht drauf verlassen, dass irgendwann das in die breite Versorgung oder auch vergütet wird, sondern wir haben von Anfang an unsere Businesspläne eigentlich ausschließlich kalkuliert auf privatversicherte Selbstzahler, auf letztendlich Vergütungsstrukturen außerhalb des bestehenden Systems, weil das einfach erfahrungsgemäß sehr lange dauert, die Wege sehr lang sind. Und man es auch wenig kontrollieren kann. Also man kann sein Unternehmen eigentlich nur basierend auf dem letztendlich aufbauen, was man selbst auch in gewisser Weise in der Hand hat. Und das ist natürlich ein bisschen die Krux an der Sache, dass es relativ lang dauert. Aber auch da haben wir durch den Campus guten Austausch mit dem einen oder anderen, der vielleicht mal einen Selektivvertrag gemacht hat oder neues Versorgungskonzept ausprobiert hat, sagen, können wir uns da vielleicht anschließen oder können wir da von euch Lessons learned mitnehmen, weil das einfach sehr viel Kapazität natürlich auch braucht, sowas dann entsprechend aufzubauen.
Ich glaube auch, du hast es eben gesagt, ich glaube auch da muss man so wie ihr mit eurem Projekt an dem Start einfach auch neue und andere Wege denken. Das wird eben auch nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Ne? Das glaube ich. Und auch da ist eben wiederum der Austausch, auch die Inspiration von euch, wie seid ihr auf eure Ideen gekommen, auch wenn es molekulargenetisch ist oder so, das können wir übertragen. Dass man sagt, man muss einfach über den Tellerrand denken, um die Ecke denken, neu denken. Sonst kommen wir auch da nicht weiter. Und es treibt uns ja alle an, das irgendwie in die Versorgung zu kriegen und wie du am Anfang gesagt hast, du möchtest gerne erleben, dass das auch wirklich mal für den einen oder anderen oder für möglichst viele die Versorgung verbessert.
Ja, und vor allem, Nathalie, also unser Podcast heißt ja, wo ich schon mal da bin. Mhm. Und wo du schon mal da bist, was würdest du dir denn oder was kannst du denn sagen, was für Unterstützung würdest du dir wünschen für dich, aber auch für andere Innovatoren solcher fortschrittlichen Methoden, Technologien etc., um eben doch mehr in die Breite gehen zu können, eben doch serientauglich zu werden, abrechnungstauglich und ja, eben hier solche Verbesserungen doch besser an den Patienten auch zu bringen?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass zumindest mal der initiale Schritt quasi in so eine breite Versorgung mal genehmigt wird. Das kann ja so ein Trial and Error sein, so ein zeitlich limitiert. Ihr habt hier einen neuen Test, probiert den doch mal in der Region für ein Jahr aus und wir schauen dann ganz strukturiert, welche Vorteile bringt der Test beispielsweise, welche Kosten konnten wir sparen, wie ist die Lebensqualität etc. Also viele Faktoren berücksichtigt, um dann am Ende wirklich zu einer fundierten Entscheidung zu kommen. Also mehr quasi einfach mal ausprobieren zu dürfen auch, in einem Rahmen, der uns natürlich auch als Firma irgendwo auch finanziell trägt. Ja. Also wir können das natürlich jetzt nicht alles kostenfrei machen, weil das ist genau das, was ein Startup eigentlich braucht. Am Anfang ist immer diesen Goodwill, der einem entgegengebracht wird. Ihr habt ein gutes Konzept, ihr habt ein gutes Produkt. Wir nehmen euch jetzt mal unter unsere Fittiche. Es gibt dafür auch Gelder, wir finanzieren das. Und wenn sich's bewährt, setzen wir es dann quasi in die breite Masse ein. Und man kann ja noch überlegen, ob man die Kosten, die dort vielleicht entstanden sind, dann irgendwie später vielleicht wieder finanziert zum Rückfluss auch dann wieder ermöglicht. Also ich glaube, es kann da sehr viele Konzepte geben, aber ich würde mir quasi diesen initialen Sprung quasi erleichtert vorstellen. Ja. Und man hat halt eben als kleines Startup dieselben Hürden zu managen wie eine sehr große Pharmafirma beispielsweise, die dann natürlich auch ganz andere Gelder und Ressourcen zur Verfügung hat. Und diese Ungleichheit ein bisschen zu minimieren, das fände ich einfach auch einen weiteren Grund, und weitere Unterstützung, die man uns auch bieten könnte als gerade junge Unternehmen, aus denen ja in der Regel die Innovation auch kommt.
Ja, absolut. Also Christine und ich sitzen ja beide in Schleswig-Holstein. Ich würde mal sagen, wir würden euch damit total gerne nach Schleswig-Holstein holen, weil wir sind ja ein Flächenland und brauchen das in der Versorgung auch. Und hier kann man ja tolle Untersuchungen machen, denn es hat das Hautkrebs-Screening damals gezeigt. Nur oben ist Dänemark, rechts und links ist Wasser und unten mischt es sich dann so ein bisschen. Aber man kann eine richtig schöne Gruppe von Versicherten hier untersuchen. Also fasst mal den Norden ein bisschen ins Auge. Wir sind da für solche Sachen immer gerne offen.
Ja, das ist gut zu wissen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht das Süden da doch etwas konservativer.
Ich weiß zwar nicht, ob die richtigen Ansprechpersonen unseren Podcast gerade hören, aber wir können das trotzdem mal einfach als Aufruf verstehen und so in die Welt bringen, welche Art von Unterstützung hier einfach auch wichtig und notwendig ist.
Genau, also ich finde, Deutschland muss so ein bisschen allgemein ein bisschen marktnäher denken. Also es wird sehr viel, relativ viel. Es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, dass Deutschland relativ viel in Grundlagenwissenschaft eigentlich investiert, also durchaus da auch führend ist, aber dann quasi aufhört zu investieren, wenn es eigentlich in die Anwendung geht, wenn es wirklich in die Verwertung für die eigene Bevölkerung geht. Und deshalb passiert es natürlich häufig, dass Unternehmen dann zugrunde gehen, bevor sie überhaupt in die Anwendung kommen oder dann eben aufgekauft werden und in anderen Ländern dann erstmal erfolgreich werden. Das finde ich so ein bisschen schade, dass da nicht über alle Entwicklungsstadien hinaus gedacht wird und entsprechende, sage ich jetzt mal, Töpfe und Anschubfinanzierungen da zur Verfügung stehen. Und gerade jetzt so diese Inmarktbringung, Vergütung, neue Diagnostik, neue Therapien, da sehe ich noch so ein bisschen eine Gap einfach.
Mit dem Blick auf die Uhr, Nathalie, und diesem Aufruf, den wir auf jeden Fall in die Welt posaunen werden, aber mit dem Blick auf die Uhr, wo kann man als interessierter Dermatologe oder Investor oder jemand aus der Politik mehr über euch erfahren? Ihr habt eine Webseite, dermagnostics.de, glaube ich, .com,
genau.
Wo kann man dich mal wieder treffen, hören? Wo sprichst du über deine Forschungsergebnisse, über euer Produkt, über eure Technologie?
Also gefühlt spreche ich eigentlich nur noch über dieses Thema. Das ist vielleicht übertrieben, weil ich spreche natürlich über andere Themen, aber das sind verschiedene Vorträge in zum Beispiel Arztpraxen oder bei Fortbildungsveranstaltungen oder auch bei Kongressen. Ob jetzt das die DDG war oder die ADH oder jetzt auch die Kongresse, die jetzt noch kommen im Laufe des Tages, ganz viel. Aber man kann mich vor allem auch sprechen, indem man mich einfach versucht anzurufen. Am besten einmal auf dem Handy, bin ich immer gut erreichbar. Weniger auf dem Festnetz, aber einfach direkt bei uns anklopft. Wir haben ein wahnsinnig offenes, aufgeschlossenes Team und alle freuen sich, eigentlich Informationen zu geben. Und wir kommen auch gerne mal vorbei und machen Demos. Also wir sind da eigentlich sehr... Ist ja oft, man erwischt uns auf jeden Fall, wenn man uns erwischen möchte.
Ist ja schon mal gut zu wissen. Und wer es trotz allem nicht schafft, zu dir durchzudringen, der kann sich an uns wenden und wir versuchen dann den Kontakt herzustellen.
Ja, sehr super.
Ansonsten würde ich natürlich alle diese Informationen, Webseite und Co. mit in unsere Shownotes packen, sodass man das im Nachgang auch selber nochmal nachlesen kann, wer sich dafür interessiert. Und ich habe jetzt mal so rausgehört, in den einschlägigen Dermatologen-Treffs, Tagungen, Kongressen wird man dich auf jeden Fall antreffen. Du bist auf großer Mission unterwegs und da hat man ganz gute Chancen wahrscheinlich.
Absolut. Und man kann sich auch jederzeit bei uns beim Newsletter anmelden. Also das ist auch kein Spam-Newsletter, sondern wir versuchen da wirklich so die neuesten Entwicklungen, Trends und so weiter abzubilden, dass man auch up-to-date ist, gerade wenn es jetzt dann zu den Niedergelassenen geht mit den Produkten, dass man dann auch direkt vorne mit dabei ist, wenn es dann quasi an den Point of Care kommt, dass man es dann auch mitbekommt. Und für uns ist es auch ganz wichtig, weil du am Anfang auch gemeint hast, Competitors, wir versuchen wirklich, eigentlich, das ist schon unsere Mission, mit den Anwendern eigentlich zu entwickeln, mit den Anwendern zusammenzuarbeiten, Input zu holen, auch Studien gemeinsam zu machen. Jetzt auch hier auf der HDH wurden auch Projekte von Kunden vorgestellt, die wir nur am Rande mit begleitet haben, mit Fragestellungen, die die Kunden interessiert haben. Also uns interessiert das einfach, wie ist das Feedback, was brauchen die Niedergelassenen, wo drückt da quasi der Schuh, wo kann man unterstützen? Und das alles mit aufzusaugen und das gemeinschaftlich voranzutreiben, das ist eigentlich auch unser Ansporn so. Das, ja.
Schön. Also ich werde den Newsletter abonnieren und ich würde mich am liebsten auch ab und zu mal deine Vorlesung begeben. Leider bist du ja in Freiburg, sehr weit weg von Kiel, aber das klang nach einem ganz spannenden und auch motivierenden Ansatz. Also ja, kann man einfach wieder jedem empfehlen, sich der Dermatologie zuzuwenden. Toll.
Ich komme auch nach Kiel hoch.
Yay! Liebe Nathalie, also dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du überhaupt in deinem vollen Zeitplan die Zeit gefunden hast zu dem Gespräch heute mit uns. Das war super spannend, sehr, sehr interessant, was du alles mitbringst. Ich bin massiv beeindruckt, als kleiner Techie sowieso, finde ich es immer total toll, wenn Probleme einfach mit guter Technologie gelöst werden können. Ich persönlich drückt dir einfach ganz fest die Daumen, dass es weiter gut läuft und dass ihr irgendwann auch noch besser in die Praxen reinkommt, besser nicht nur für Privatpatienten eine gute Lösung seid, sondern vielleicht auch irgendwann für die, die im ganz normalen Budget leben müssten.
Absolut, ja, das hoffe ich auf jeden Fall und vielen Dank für das tolle Gespräch und die gute Atmosphäre, die wir hatten. Mir echt Spaß gemacht.
Ja, und wer weiß, irgendwann gibt es ein zweites Mal. Also wir sind ja da immer sehr offen, sehr neugierig auch auf, wie geht's weiter, was hat sich eigentlich entwickelt, was ist draus geworden. Also ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, oder Thyra, dass wir hier in einem Jahr wieder zusammensitzen und einfach mal so ein kleines Update besprechen und heute, wie es so ergangen ist.
Sehr gerne.
Okay. Ja, wie gesagt, alle Informationen zu deiner Thematik, die ich noch jetzt hier so runtergeschrieben habe, die packen wir in die Shownotes. Wer sich da interessiert, kann Kontakt aufnehmen oder sich selber ein bisschen einlesen. Und ansonsten danke ich euch beiden, dir auch, liebe Thyra, für die heutige Unterstützung und sag schon mal, es ist ja bei uns abends, also sage ich an euch einen schönen Abend und an alle anderen eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD e.V. Produktion. Redaktion Dr. Thyra Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Groh, Christine Rosenow. Producer Christine Rosenow. Executive Producer Dr. Thyra Bandholz. Ton und Schnitt Christine Rosenow.
Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.